Deswegen die kleine Kunstpause, Entschuldigung. Hallo und wunderschönen guten Abend auch von uns von der Bühne hier oben. Es freut mich ganz arg, es ist die letzte Lesung dieses Jahr in der Stadtbibliothek Stuttgart. Wir haben natürlich wieder auch ganz tolle Gäste da, aber es freut mich vor allem, dass wir auch in einen so vollen Saal blicken können. Das ist in Zeiten wie diesen absolut nicht selbstverständlich. Es zeigt aber natürlich auch, wie viel Interesse dieses Thema eben hervorruft. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, zwischen Rollenbild und Realität, Weiblichkeit, neu denken, haben wir diese Veranstaltung genannt. Ich glaube, das ist die, ich muss immer nachzählen, ist das 7. oder 8. Nerds and Writers Veranstaltung, die immer ganz toll besetzt ist mit ganz tollen Autorinnen und Wissenschaftlerinnen. Und heute Abend ist da eben gar keine Ausnahme. Deswegen auch von mir nochmal herzlich willkommen, Sophia und Esther. Schön, dass ihr in dem Weihnachtsrummel, von dem wir es ja gerade auch schon hatten, trotzdem noch die Zeit gefunden habt, den weiten, weiten Weg von Berlin nach Stuttgart auf euch zu nehmen und auch sogar pünktlich angekommen seid. Das ist natürlich auch besonders schön. Ihr beide Autorinnen setzen sich auf ganz unterschiedliche Weise, aber auf gleich spannende und wichtige Weise mit Weiblichkeit auseinander. Und das ist für Frauen ebenso wichtig wie für Männer. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich habe beide Bücher wirklich mit großer Begeisterung und großem Interesse gelesen und ich glaube auch sehr, sehr viel gelernt. Deswegen möchte ich als allererstes auch sagen, hier hinter Ihnen befindet sich ein Büchertisch, an dem wir beide Bücher zum Verkauf feilbieten. Und falls es die eine oder der andere noch nicht gemerkt hat, in einer guten Woche ist Weihnachten und vielleicht muss man dann nicht mehr sich in den Trubel der Städte stürzen. So viel von meiner Seite. Wir werden heute eine schöne Mischung haben aus Gespräch und Lesestellen. Ihr beide werdet eure Werke vorstellen. Zwischendrin werden wir die Gelegenheit zum Austausch haben. Zum Schluss natürlich, falls es bei euch Fragen gibt, ist auch noch ein bisschen Zeit für Fragen aus dem Publikum eingeplant. Deswegen aber auch erstmal an euch die Frage, schon im Weihnachtsstress oder geht's noch?
Ja, wie gesagt, ich arbeite Teilzeit in einer Buchhandlung in Berlin tatsächlich. Und da ist es natürlich jetzt schon ziemlich stressig. Ich selber schenke niemandem was zu Weihnachten. Das ist gut. Also ich muss nichts kaufen, aber ich muss halt sehr viel verkaufen. Und wir müssen auch sehr viel einpacken. Und ich lächle dann immer ein bisschen in mich hinein, wenn jemand mein Buch kauft und ich es dann auch einpacke und denke, tja. Genau, also das ist so mein Weihnachtsstress, ist zum Glück aufs Berufliche begrenzt.
Sagst du dann was? Sagst du denen, dass du die Autorin bist?
Eigentlich nicht. Also wenn jemand ganz, ganz nett ist oder ich mit irgendjemandem richtig connecte oder keine Ahnung, also aber eher die Ausnahme, es ist auch ein bisschen peinlich natürlich irgendwie, wenn man sich dann so, also im Ausnahmefall. Aber meistens so, dass ich dann grinse und meine KollegInnen grinsen dann natürlich auch. Und dann freuen wir uns alle, dass ich wieder ein bisschen Geld verdient habe.
Das ist total schön. Ich glaube, ich bin jedem, den ich sehe mit meinem Buch, laufe ich hinterher. Und sage, ich war vor kurzem in der Sauna. Und okay, also in diesem Ruhebereich und da ist eine mit diesem Buch vorbeigelaufen und ich bin hier so nackt hinterher und das ist Entschuldigung und sie dachte, sie ist auf meinem Platz und ich meinte, nein, ich möchte nicht hier liegen, sie lesen nur mein Buch.
Oh, ja, ich cool. Habe da keine Scham. Nee, aber das ist super. Ich glaube, da würde ich das auch eher machen in so einer Situation, aber ich bin ja quasi so als
Arbeit. Ich verstehe, das ist eine andere Rolle.
Ein bisschen schon. Ich bin ja nicht privat da, sonst würde ich auch ganz andere Diskussionen mit manchen Kundinnen anfangen, die dann sagen, wenn man so beim Einpacken so, das ist für einen Jungen. So. Was hat das jetzt mit dem Papier zu tun? Sage ich dann meistens nicht, sondern sage ich nur so, wir haben nur ein Kinderpapier.
Schön. Ihr habt Rollen gerade schon angesprochen und jetzt versuche ich so eine sehr, sehr ungelenke Überleitung zwischen der Weihnachtsfrage und unserem heutigen Thema des Abends. Wie wurde bei euch früher Weihnachten gefeiert? Gab es eine klassische Rollenverteilung? Der Papa kümmert sich um den Baum, die Mama steht in der Küche?
Kann ich so nicht sagen. Ich glaube, es war eher so eigentlich noch schlimmer, dass mein Vater halt dann so für besondere Anlässe gekocht hat und dafür dann natürlich auch die Anerkennung bekommen hat. Und meine Mutter halt immer so die täglichen, weiß nicht, Fischstäbchen machen musste und keine Anerkennung bekommen hat. Also deswegen ist eher der Vater hat dann so die, weiß nicht, die Rouladen gekocht. Damals war ich noch nicht Vegetarierin. Erst mit 11 bin ich Vegetarierin geworden. Genau, und das, ja, da fängt es schon an, ne? Wie war es bei dir?
Es gab auf jeden Fall immer Kartoffelsalat und Würstchen. Ich bin hier in der Nähe groß geworden. Ich glaube, das ist sehr schwäbisch. Und immer den Kartoffelsalat von meiner Oma, der war extrem lecker. Die ist leider heute nicht da, aber ja, ihr Kartoffelsalat war der absolute Hammer. Ist er immer noch.
Der wartet hoffentlich auf dich, wenn du nachher wieder zu deiner
Oma gehst. Ja, ich übernachte heute bei ihr. Freue ich mich sehr drauf.
Und ganz allgemein, mit welchen Rollenvorstellungen seid ihr aufgewachsen? Also was war so das erste, früheste Bild einer Rollenverteilung, an das ihr euch so bewusst erinnern könnt?
Das ist schwer, aber ich glaube, also bei mir war es tatsächlich so, dass mein Vater das Geld nach Hause gebracht hat und auch viel mal unterwegs war, also auf Geschäftsreise, der war wirklich nicht so viel da und meine Mutter dann eben mit mir und meiner Schwester, ja, dass die halt so die Care-Arbeit übernommen hat. Und das Interessante ist aber, dass ich, glaube ich, trotzdem, weil, ja nee, nicht ironischerweise, sondern das hat ja alles Platz. Meine Mutter hatte damals, das ist wichtig zu sagen, damals, die Emma abonniert. Und das heißt, ich habe auch schon als Kind eigentlich immer so in der Emma geblättert und habe dann auch schon gedacht, also ich wusste schon, dass das irgendwie ein Modell ist, das nicht das Modell ist, sondern nur ein Modell. Und trotzdem war es da ganz, ganz klassisch. Ja. Und dass meine Mutter dann auch, also weil wir auch in einem recht kleinen Ort wegen dem Beruf von meinem Vater hingezogen sind, dann auch später nicht mehr wirklich so in die Berufstätigkeit zurück konnte, weil es natürlich leider dann einfach für jemanden, der x Jahre aus dem Job war, keine Chance. Ja.
Wie war es bei dir?
Ich denke, also vor allem in der Schule und so weiter, ich war auf so einem naturwissenschaftlichen Gymnasium und das schreibe ich auch im Buch, ich habe mich, glaube ich, nie wirklich für Geschlechterordnung interessiert, aber weil sie so omnipräsent einfach gegeben war und wir auch im Unterricht ganz viele, also ich so geprägt war von männlicher Literatur auch, also von Thomas Mann und Goethe und Schiller und so diese Idee von dem männlichen Genie auch im Kopf habe und ich glaube, das ist auch bis heute noch nicht wirklich weg. Das ist immer noch ganz tief verankert, auch in der ganzen Gesellschaft. Ich würde super gerne das Mikro so ein bisschen höher machen. Der meinte vorher, ich muss nur drücken, aber ich traue mich nicht.
Ich bin technisch so unfassbar unbegabt.
Aber ich glaube, jetzt ist gut. Okay. Ja, ich denke, ihr könnt alle hören, oder? Ja. Super. Gut. Wunderbar.
Ja, und klar, männliches Genie, jetzt, ich habe da einiges auch schon rausgehört natürlich. Ne? Das sind ja ganz diese Sachen, die halt so wirklich omnipräsent einfach sind. Jetzt muss ich tatsächlich sagen, und ihr dürft mich dafür auch schelten, der Begriff toxische Weiblichkeit war mir nicht neu, aber für mich schwirrt er noch nicht so wirklich extrem lange rum. Wie war das bei euch? Wann habt ihr denn das erste Mal aufgeschnappt und was habt ihr für euch dann mit dem Begriff erstmal so angefangen, mit der reinen Begrifflichkeit?
Ich habe den, glaube ich, tatsächlich erst durch dein Buch gehört und war sehr interessiert, was es damit auf sich hat.
Ja, ich habe den so vor 3 Jahren das erste Mal gehört und zwar habe ich den online irgendwo gelesen und eher in einem Tonus von, naja, die Frauen sind ja auch nicht ganz ohne. Also das war irgendwie so angedeutet und ich weiß, dass mir damals total unbehaglich wurde bei dem Begriff, weil das für mich so Sinn gemacht hat, dass nach diesen 6, 7 Jahren, wo wir jetzt immer über toxische Männlichkeit gesprochen haben und über alte weiße Männer und Mansplaining und so weiter, dass das zumindest popkulturell so umschwingt und irgendjemand sagt, naja, die Frauen sind ja auch nicht ganz unschuldig. Und ich hatte Angst, dass das Wort praktisch jetzt so geboren wird und dann übernommen wird von Männerrechtlern oder von Frauen, die diese misogynen Bilder auch mittragen. Und deswegen dachte ich, müssen wir uns irgendwie mit dem Begriff auseinandersetzen und ihn zuerst prägen. Also menschenfreundlich und fehlerfreundlich und frauenfreundlich prägen.
Ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr wichtig auch. Und da werden wir natürlich auch noch reinhören gleich. Bevor wir mit dir fangen wir an, Esther, bevor wir da mal in deinen Roman reinhören, wie die Gorillas, welche weiblichen Verhaltensweisen würden denn für euch darunter fallen, so die ganz klassischen Verhaltensweisen? Was ist denn für euch wirklich so per Definition toxische Weiblichkeit?
Magst du anfangen?
Ja, aber das ist jetzt so, ich habe das Gefühl, das kann ich jetzt gar nicht kurz beantworten, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, das ist ja genau das Ding, dass viele Verhaltensweisen, die eben inner in einer Reaktion und in einem System. Also ich finde das ja so interessant, weil du ja, also ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber reingelesen in dein Buch, dass du ja sagst, also klar, das Patriarchat, aber wenn man alles nicht nur als Reaktion auf etwas sieht, sondern oder sozusagen vereinzelt mal anguckt, was es damit auf sich hat. Finde ich sehr interessant, aber ich habe das Gefühl, das ist ja super viel. Also das ist ja eigentlich wie eben toxische Männlichkeit, ist ja auch eine ellenlange Liste. So, und ich glaube, das ist dann so die andere Spalte so ein bisschen. Also weil es natürlich schon auch miteinander zu tun hat. Also auch wenn es natürlich nicht so, nicht alles nur so, auf Reaktionen vielleicht man so nur so vereinfachen kann, aber ich glaube, das wären dann so die zwei Spalten, wahrscheinlich mit so Gegenteilen oder keine Ahnung. Oder
ja, ich habe das im Buch so, bevor ich es geschrieben habe, geschaut, wie ich das definiere und habe für mich gesagt, dass für mich toxisch erstmal bedeutet destruktiv und destruktiv bedeutet nicht im Kontakt zu sein. Also entweder mit mir selbst nicht in Kontakt zu sein, dann auch nicht mit meinem Gegenüber in Kontakt zu sein. Und wenn wir das so sehen mit der Brille, dann lässt sich toxische Männlichkeit, wenn wir sagen, dass das Ideal wäre Augenhöhe und Kontakt, also sowohl, dass ich mit mir verbunden bin, als dann auch mit meinem Gegenüber irgendwie in Kontakt auf Augenhöhe kommen kann. Und da ist toxische Männlichkeit dann toxisch, wenn sie sich über dem anderen verortet. Und das ist ziemlich stringent über dem anderen, also in Form von so einem machohaften Auftreten oder so einem Alpha-Männchen-Ding oder auch was Vater, also dieses väterliche, überhebliche, das ist immer über der Frau oder über anderen Männern auch verortet, die hegemoniale Männlichkeit. Und da habe ich dann eben geschaut, wo, wenn ich jetzt typisch weibliche Verhaltensweisen nutze und meine weibliche Prägung mitnutze, wie mache ich das denn? Und da habe ich eben gemerkt, dass ich mich tendenziell erstmal öfter unterordne, aber auch nicht auf die Augenhöhe gehe, sondern unter und dann wieder hoch. Und immer so pendel zwischen, ich ordne mich unter und bin ganz lieb und nett und dann ordne ich mich über und gehe in sowas Bemutterndes oder in was. Und da habe ich versucht, drauf zu schauen, wie genau verhindere ich Augenhöhe mit dieser weiblichen Prägung.
Du hast ja da auch in toxische Weiblichkeit so einige Prototypen festgelegt. Darüber wird gleich noch zu sprechen sein. Aber davor würde ich dich, Esther, bitten, uns mal die ein oder andere schöne Stelle aus Wie die Gorillas zu präsentieren.
Ja, das mache ich sehr gerne. Vielleicht kurz zusammengefasst, es handelt sich um einen hoffentlich feministischen Coming-of-Age-Roman. Im Mittelpunkt steht eine Ich-Erzählerin und ihre zwei besten Freundinnen. Das sind Svenja, die Schauspielerin werden will und wird, und Olga, die Medizinerin werden will und wird, gegen den Willen ihrer religiösen Eltern. Und ich lese jetzt hauptsächlich so ein bisschen quer durch den ersten Teil, wo wir die drei begleiten, wo sie noch Teenager sind, so ein bisschen bis zum Schulabschluss. Also der gesamte Text geht dann noch weiter, es gibt noch einige Zeitsprünge und es geht dann auch noch um viele andere Dinge. Und jetzt dachte ich aber, fangen wir mal bei der Basis an und beschäftigen uns ein bisschen mit der Pubertät. Genau. Dankeschön.
Vielen Dank, Esther. Das war viel, das war schön, aber im positiven Sinne, also ein wilder Ritt. Du hast im Vorfeld gesagt, und das kann ich auch so unterschreiben, das ist ein feministischer Coming-of-Age-Roman. Für mich erschien es teilweise aber auch so, als könnte es fast ein Ratgeber für ratlose Väter sein.
Es ist interessant, dass du einen Vater daraus gehört hast.
Bei der zweiten Stelle war ich mir nicht sicher wegen der Rocklänge, bei der ersten Stelle war ich mir relativ sicher eigentlich.
Aber das Lustige ist, weil bei mir hat das am Anfang eigentlich immer so, also intern eigentlich mehr wie so Muttermonolog gehießen. Aber ich habe eigentlich dann versucht, das so ein bisschen, dass es jetzt nicht wichtig ist, also dass es nicht wirklich eine Figur ist, die da spricht, sondern halt eher so der Status quo. Und natürlich aber, du hast recht, klar, es ist eine Elternperspektive, weil ich das halt so spannend finde, weil ja oft eben, wenn man Kinder bekommt, man genau mit so Themen wieder konfrontiert ist, die man ja selber eigentlich dann so gut kennt oder auch mit so eben so dem Leiden von damals und dass es aber natürlich so schwer ist, wie man damit umgeht oder genau, ich habe das Gefühl, dass es dann oft, dann für Eltern, dass die dann auch so in so eine Falle tappen, dass die eigentlich nur so denken, boah, ich will denen das ersparen. Die sollen doch einfach machen, was sich gehört, damit das, ne, und das ist natürlich auch total problematisch. Und dass sie dann aber teilweise eigentlich aus so einer Hilflosigkeit oder einem Versuch eigentlich zu beschützen, dann selber halt so den ganzen Kram eigentlich reproduzieren. So. Genau, das war so ein bisschen die Funktion dieser Muttermonologe. Die haben nachher in der Geschichte noch eine andere Funktion. Also genau, das ergibt, dann müsst ihr es dann kaufen, das Buch.
Haben deine Eltern das Buch gelesen?
Ja.
Und?
ich glaube, die fanden das eigentlich ganz gut. Also das ist lustig, weil das natürlich, ist jetzt vielleicht eine gewagte These, aber vielleicht auch nicht. Ich habe das Gefühl, wenn Frauen Sternchen Romane schreiben und so Coming-of-Age-Romane, dann wird immer ganz viel gefragt, ob das denn autobiografisch ist oder was denn autobiografisch ist. Und um ehrlich zu sein, hatte ich da nämlich auch so ein bisschen Angst, dass meine Eltern dann irgendwie dann mich enterben. Aber, also es sind ja nicht meine Eltern in diesem Text und ich bin auch keine dieser Figuren, aber es ist eine ganz wilde Mischung aus völlig wilder Fantasie und natürlich habe ich mich auch inspirieren lassen von Dingen, die ich erlebt habe oder die Freundinnen erlebt haben oder was ich irgendwo gelesen habe. Aber ich glaube generell, eigentlich waren meine Eltern da ganz interessierte Zuhörerinnen oder sie haben zumindest nichts anderes behauptet.
Aber das höre ich gern. Eine Frage an euch beide. Was gab den konkreten Anlass, euch mit Rollenbildern, mit Stereotypen, mit Misogynie, mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen in Textform? War das ein längerer Prozess und es fing einfach irgendwann an oder gab es einen konkreten Auslöser dafür?
Ich glaube, bei mir, also mein Buch hatte für mich auch lange den internen Arbeitstitel Körperroman. Also ich glaube, bei mir kam das eigentlich, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich sehr gerne über Körper oder eben den weiblichen Körper in dieser Gesellschaft irgendwie, dass das etwas ist, was mich sehr interessiert. Und da gehen dann natürlich Rollenbilder mit einher. Und da landet man natürlich auch schnell dann in der Pubertät. Ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich wirklich über Körperlichkeiten eigentlich nachgedacht habe. Und dann manchmal schreibe ich was und dann verstehe ich selber auch erst nachher, was ich damit eigentlich wollte oder was da noch drin liegt oder so.
War das bei dir ähnlich, Sophia?
Lustigerweise ja, also auch über Körper. Ich habe angefangen zu massieren und hatte so 60% Männer, 40% Frauen und bin auch über dieses Körperthema dann auf Verhaltensweisen gekommen, weil sich das so klar irgendwie abgezeichnet hat. Also was für Themen beide Geschlechter mitbringen, wenn man jetzt so in diesen binären Rollen denkt. So was Nein sagen angeht zum Beispiel, das kann, glaube ich, niemand gut. Aber dass zum Beispiel die Männer ganz automatisch viel mehr Platz eingenommen haben und Frauen öfter dann leiser waren, sich auch weniger bewegt haben zum Beispiel. Solche Sachen sind mir aufgefallen, einfach durch dieses Massieren. Also Ganzkörpermassagen mit Öl, also auch total intim und lange Massagen. Und über das Thema und dann über eine weitere Ausbildung zu traumasensitiver Körperarbeit, wo auch noch ganz viel mit sexuellem Missbrauch, das war dann auch als Thema da. Ja. Und so bin ich, glaube ich, dann drauf gekommen. Und dann natürlich ganz explizit bei mir wegen dem Titel, also weil ich was zu dem Titel machen wollte. Ja.
Einmal ein Sachbuch, einmal ein Roman. Wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung jeweils?
Ich komme eigentlich vom Theater, also ich habe vormals eigentlich hauptsächlich Theaterstücke geschrieben, aber mich hat es halt sehr interessiert, dass es etwas gibt, das halt so für sich steht und wo man nochmal andere Möglichkeiten hat, erzählerisch damit umzugehen. Und das ist so interessant, weil ich würde mir das eigentlich nie so zutrauen, glaube ich, ein Sachbuch zu schreiben, weil ich halt immer nur so Jodeldiplom-mäßige Studiengänge studiert habe. Also nicht, dass mich das nicht interessiert, aber es ist auch, also es finde ich jetzt total interessant, die Frage, weil ich tatsächlich, also genau, da, vielleicht sind wir aber auch schon wieder im Thema, das würde ich mir niemals zutrauen.
Wollte ich gerade sagen.
Würde ich mir niemals zutrauen.
Würdest du von Männern nicht so oft zu hören bekommen?
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht.
Ja, ich dachte, wie schwer kann es sein?
Ja, richtig so. Richtig so.
Nein, ich hatte keinen Anspruch an ein Sachbuch. Also an sich, also ich mache super transparent am Anfang, dass ich von mir ausgehe und mache meinen Rahmen da sehr deutlich. Dann hatte ich kein schlechtes Gewissen.
Um Gottes Willen, Gott sei Dank. Esther, nochmal vielen Dank für deinen Vortrag, Sophia. Jetzt würden wir natürlich auch gerne mal in toxische Weiblichkeit reinhören.
Ja, voll gerne. Ich bin noch ganz berührt von deinem Text. Danke, Esther.
Oh, schön, wirklich. Ich danke dir.
Ich lese. Ich glaube, bevor ich lese, sage ich noch was dazu. Und das, also ich sage was über, ich sage erst was über eine Stelle, die ich nicht lesen werde, die heißt Mom's Gaze, wo es genau um diesen Blick, der, also ich habe das total aus einer weiblichen Perspektive, wie du meinst, mit Muttermonologe gelesen oder gehört gerade. Und in meinem Buch kommt das Phänomen auch vor, als Mom's Gaze, also als kritisierender Blick von Frauen an Frauen. Mhm. Wie so diese in Umkleidekabinen, so die Verkäuferin, wenn man 13 ist und so eine Stretch-Jeans aussucht. Mhm. Und also so kleine Sachen und praktisch wie uns der kritisierende Blick von anderen Frauen von geprägt hat. Ja, das fand ich ganz spannend. Das ist so deutlich. Und diese Ablehnung auch gegenüber dieser Weiblichkeit und der eigenen Weiblichkeit vielleicht auch gegenüber so eine Unbarmherzigkeit und so eine Selbsthärte irgendwie, die dann weiter transportiert wird. Fand ich richtig schön. Also schön im Sinne von hat so resoniert. Ja. Ich lese jetzt was anderes vor. Ich lese aus dem Guten Mädchen. Ich habe 5 Prototypen aufgemacht in dem Buch. Und ich habe das deswegen gemacht, weil ich schauen wollte, wo stößt diese weibliche Prägung auf Vorurteile gegen Frauen, die einfach schon sehr lange existieren. Und ich habe mich für potenziell frauenfeindliche Fremdbeschreibungen entschieden. Das ist erstens das Gute Mädchen, dann kommt die Powerfrau, die Mutti, das Opfer und die Bitch. Und ich habe da Wörter genommen, die öfter vorkommen, also die über Generationen hinweg bestehen bleiben. Und das Gute Mädchen wurde zum Beispiel schon von Virginia Woolf beschrieben. Und die nennt das den Engel im Haus. Und dass sie den Engel töten muss, um überhaupt authentisch schreiben zu können, weil sie sonst nur nett sein möchte die ganze Zeit und so gefällig. Und bei der Bitch zum Beispiel, den Begriff kannte ich noch nicht, als ich in die Schule ging, aber bei uns gab es den Begriff der Zicke. Und so zickig sein und Zickenalarm. Und das habe ich jetzt schon 10 Jahre nicht mehr gehört, aber dafür gibt es jetzt die Bitch. Also es wird so ausgetauscht. Und früher gab es die Diva oder so. Und ich habe immer geguckt, welchen Begriff gibt es jetzt und warum hält er sich über Generationen? Was steckt dahinter? Genau, deswegen, ich fange jetzt beim Guten Mädchen an. Und ich fange einfach an. Ich gehe im Buch eigentlich immer von mir aus und nicht aus so einer Egozentrierung raus, sondern weil es mir wichtig war, niemanden zu beschämen. Und ich dachte, wenn ich schon irgendwie so die Frechheit habe, ein Buch über toxische Weiblichkeit zu schreiben, dann muss ich zumindest das an mir so als Beispiel machen, nicht irgendwie mit dem Finger anfangen zu zeigen. Deswegen bin ich da mit mir ins Gericht gegangen. Genau, das noch zum Thema BFF und Gutes Mädchen. Als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich mit einem Soziologen Kontakt, Andreas Kemper. Der hat davor gewarnt, den Begriff toxische Weiblichkeit zu verwenden, weil er meinte, wenn erstmal beide Begriffe nebeneinander stehen, also toxische Männlichkeit und toxische Weiblichkeit, dann wird man dem Begriff toxische Weiblichkeit eine größere Integrität zusprechen, weil wir das Toxische seit Jahrhunderten mit Frauen verbinden. Also in Form von Giftmischerinnen und Hexen, Giftmörderinnen. Und dass Tiere, die mit Gift töten, auch häufiger weibliche Pronomen haben. Also die Spinne, die Schlange, die Qualle. Und Tiere, die mit brachialer Gewalt töten, haben meistens männliche Pronomen. also Löwe, Jaguar, Tiger und so weiter. Und deswegen plädiert er eigentlich dafür von brachialer Männlichkeit, also die ist ja in dem Sinne tödlicher, brachiale Männlichkeit zu sprechen, nicht von toxischer Männlichkeit. Das fand ich ganz spannend.
Spannend, ja. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Sophia.
Danke.
Die habe ich angesehen, Esther, du warst ganz tief drin und hast manchmal, glaube ich, auch so, so wow. Also was ging in dir vor?
Ja, naja, eben, ich kannte bisher leider nur Teile des Textes, aber also ich habe mich auch sehr wiedererkannt und sehr angesprochen gefühlt und musste manchmal lachen, weil es halt, ja, es gibt, also eben, ich glaube, das ist ja dann immer, wenn man sich halt selber so darin erkennt und dann sozusagen die Skurrilität dieser Situation so von außen betrachtet und eben dieses Nettsein, also es ist lustig, weil, also ja, es kann ich super relaten, dass man eben jemand, der mit einem Schluss macht, dann noch irgendwie so Zeit spendet oder so. Ja, und ich fand jetzt auch gerade den Teil eben über diese Schwierigkeit der weiblichen Solidarität total interessant, weil ich da tatsächlich in meinem Text eigentlich so eine Utopie halt gebaut habe, dass die drei sich wirklich, also die bleiben beieinander irgendwie durch fast alles, obwohl sie sehr verschieden sind und auch eben so vom sozialen Standing und so sehr, sehr verschieden sind. Und es ist aber lustig, weil ich dann auch oft manchmal bei Lesungen gefragt wurde, so ja, eben hattest du auch solche Freundinnen? Und habe ich gesagt, nee, eben nicht. Vielleicht habe ich sie deshalb erfunden, weil ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, eben, das ist eigentlich so die Utopie oder so die Lösung. Also ich glaube eben, dass da total viel hintersteckt, ja, dass eben gerade auch Frauen miteinander so streng sind und eben sich als Konkurrenz ansehen oder halt ist eben man generell Frauen so viel weniger Raum für Fehler in Anführungszeichen oder für ja eine Vielfältigkeit oder Widersprüche irgendwie gibt. Und ich fand, das hast du so toll hergeleitet. Ja, deswegen, das Lachen ist nicht so, einerseits einfach, weil du es so gut auch geschrieben und beschrieben hast, aber auch, also bei mir jetzt natürlich, ja, ganz viel Wiedererkennung und ja, also ich werde auf jeden Fall dein Buch noch ganz lesen.
Ja, Dito, darf ich dazu ganz schnell?
Also, natürlich, jederzeit, klar. Wie cool. Gesagt, am besten bin ich gar nicht da.
Also ich finde es toll, dass du hier bist, Björn.
Ja, bleib doch noch.
Genau, ja. nur weil du das gerade meintest, mit dem, dass man anderen Frauen so wenig verzeiht. Und das ist mir eben beim Schreiben auch klar geworden, dass ich so viel mehr Szenen im Kopf habe von Jungs auf dem Schulhof oder auch meine Brüder, die bei Fußballspielen oder in Raufereien so eine ganz zeitlich begrenzte Rivalensituationen hergestellt haben oder eine Feindsituation. Die war dann begrenzt auf die Zeit der Pause oder auf die Zeit des Fußballspiels. Also die haben so eine größere Dynamik, was das angeht.
Ja.
Und das gerade bei so Filmen wie jetzt bei Mean Girls, aber das auch mein Frauenbild von damals, überhaupt keine Dynamik hatte, was dieses Feindbild anging, sondern entweder man mochte sich total oder man mochte sich überhaupt nicht und das war nicht auflösbar. Das hatte keine Verspieltheit. Und ich glaube, es gab keine verspielte Rivalität, sondern immer nur eine sehr, sehr ernste Rivalität, die aber, glaube ich, überhaupt nicht aus, also zumindest, ich würde nicht wissen, wie ich da drauf käme, wenn ich durch die Kultur, durch die wir geprägt werden und die Bücher und Filme und so weiter. Und,
ja, genau. Natürlich, aber ich finde, das ist ja auch so interessant, weil das ja auch heute noch, ich gucke zum Beispiel total gern den Kardashians zu, bei fast allem, was sie tun. Und das ist, also ist natürlich furchtbar. Also da hat man toxische Weiblichkeit. Eigentlich wäre das die Antwort, was toxische Weiblichkeit ist. Schaut mal die Kardashians. Aber ich finde es immer so interessant, weil da auch eben, die sind gnadenlos mit sich. Die sind, also wie die miteinander reden, das ist unglaublich. Und die ganzen Typen von denen sind ja ein Totalausfall nach dem nächsten. Und die bleiben immer noch Teil der Familie, werden immer noch mitgenommen, mitbekümmert. Das ist der helle Wahnsinn. Und eben auch genau dieses, wenn dann einer der Partner zum 100. Mal fremd geht, dann sind alle sauer auf die Fremde, auf die Frau, mit der er fremd gegangen ist. Also man lernt, das fand ich so interessant, weil ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen oder gehört habe, aber weil das auch wirklich so dieses eben so, you go after the woman. Also wenn ein Mann sich daneben benimmt, dann sind erstmal alle böse auf die Frau, weil das halt einfacher ist. Weil es viel einfacher ist, weil die es gelernt haben, zu sagen, ja, die Schlampe, wie konnte die das machen? Und denkst du, ne, die hatte ja keinen Beziehungsvertrag da gebrochen. Ja, und das, ich finde das auch total, total interessant, eben wie das dann aber trotzdem jetzt, also zum Beispiel bei den Kardashians, eigentlich ja als Freundschaft und Familie und so geframed wird, als würden die sich so gut verstehen. Aber das ist wirklich unglaublich, wie genau normal das eigentlich ist, dass Frauen sich so fertig machen und eben nicht, wie du sagst, eben so in dem Faustkampf, der dann halt auch vorbei ist, sondern eigentlich permanent halt so von der Seite. Ja.
Spannend.
Ihr habt die Medien angesprochen. Entschuldige, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Die Medien, das ist ja, glaube ich, da sind wir auch die Popkultur an sich. Da sind wir, glaube ich, schon auch wirklich an einem Knackpunkt einfach, die ja diese toxischen weiblichen Stereotypen auch extrem verstärken einfach. Ne? Und das wird ja auch gefühlt nicht weniger, obwohl wir ja vermeintlich, hoffentlich mit viel Optimismus in eine gute, bessere Zukunft Schritt für Schritt vordringen. Kardashians und so weiter, Quotenhit, nur eins von ganz vielen Beispielen. Also ja. Das ist eigentlich ein Punkt, wo man aber wirklich ansetzen müsste, oder?
Ja.
Also so die schön. Haben ja auch einen krassen Unterhaltungswert.
Ja, das ist das Problem. Ja, das stimmt.
Und ich glaube, es kommt einfach mehr Content. Es kommt aber auch mehr von beiden Seiten. Mhm. Und es kommt auch viel, viel mehr feministischer Content. Und wenn ich jetzt mit 18-Jährigen rede, dann habe ich das Gefühl, und wenn die viel Medien konsumieren und auch viel diese so TikTok oder Instagram und irgendwie in dieser feministischen Bubble sind, dann haben die eine ganz andere Souveränität schon, als ich jetzt bei dem Thema habe. Und ich glaube, es kommen einfach mehr Infos über alle Seiten und mit etwas Glück ist der Algorithmus irgendwie menschenfreundlich.
Ja.
Du sezierst, das kann man ja, glaube ich, so sagen, das Frausein anhand auch deiner eigenen Person, wie du ja schon gesagt hast. Das muss ja auch ein sehr, sehr, sehr langwieriger und bestimmt auch nicht einfacher Rechercheprozess gewesen sein, weil du ja sehr schonungslos ehrlich eigentlich auch mit dir selbst sein musstest. Wie hast du diesen ganzen Prozess erlebt? War das schmerzhaft und beflügeln, schmerzhaft oder beflügeln? Was würdest du sagen?
Also ich glaube nichts von beidem. Ich fand es jetzt weder schmerzhaft noch beflügeln. Ich glaube, ich fand es witzig. Und also es hat mir einfach Spaß, mir macht es einfach Spaß. Also ich hab da gute Laune bei. Und das eine ist die Selbstanalyse, die macht mir einfach Spaß. Und das andere ist ja dann nachher ein gedrucktes Buch zu haben und nicht das Word-Dokument an so einem Schreibtisch. Und da muss ich sagen, da bin ich einfach mit einer wahnsinnigen Naivität gesegnet, weil ich mir nie vorstellen kann, und das ist mein viertes oder fünftes Buch, ich kann mir nie vorstellen, dass die nachher verkauft werden, ohne dass die direkt von mir kommen. Und ich bin immer noch überrascht, wenn Leute auf mich zukommen, meinen, ich habe dein Buch gelesen, denke ich, wie, hä? Das ist doch mein Word-Dokument. Und ich glaube, das hilft dadurch, dass ich nie, ich habe nachher niemanden im Kopf, der das lesen könnte. Ich mache das erstmal am Computer und der Rest kommt dann ja ein Jahr später oder so. Das ist dann nochmal ein anderes Prozess, finde ich, mit den Medien.
Und auf einmal jagst du nackt in der Sauna hinter einer Person her, die
dein Buch liest. Auf jeden Fall. Das würde ich immer machen.
Darf ich noch zwischenfragen, wie der Lektoratsprozess da war? Weil ich denke, das ist ja beim Sachbuch eh nochmal natürlich ganz anders. Und dann eben, wenn du so eben, also von persönlichen Essays eigentlich so ausgehend, das würde mich total interessieren. Worüber habt ihr da im Lektorat viel gesprochen oder Wie sah das aus?
Ja, ich hatte ganz, ganz viel Glück. Ich hatte ein großartiges Lektorat mit Laura Weber und Sabine Ewerts. Die haben jetzt übrigens, falls ihr schreibt, die haben die erste feministische Literaturagentur gegründet in Deutschland vor 2 Monaten. Das heißt, wahnsinnig tolle Literaturagenten. Zora Lit heißt das, falls ihr Lust habt auf Literaturagentinnen. Genau, und wir haben zu dritt eigentlich an diesem Buch gearbeitet. Die haben ganz viel reingegeben und wir haben das auch zusammen erkundschaftet. Wir haben viel zusammen gelesen und das war ein Gemeinschaftsprozess, würde ich sagen. Ja, zum Glück. Und was mir aber nochmal wichtig ist zu sagen, es geht nicht, ich erkläre das am Anfang, es geht nicht um Frauen. Also ich sage nicht, Frauen sind immer toxisch weiblich und Männer wegen ihrem biologischen Geschlecht toxisch männlich, sondern ich habe mir nur die Prägung angeschaut und die ist leider noch sehr binär. Also wenn ein Kind aussieht wie ein Junge, dann wird er mit bestimmten Erwartungshaltungen konfrontiert, die eben an Jungen gerichtet sind. Und Mädchen, also Kinder, die aussehen wie Mädchen, so lange Haare, werden dann wahrscheinlich mit weiblichen Erwartungshaltungen konfrontiert. Und ich bin von diesen Erwartungshaltungen ausgegangen. Das heißt aber, wenn ich in einem sehr femininen Umfeld groß werde, kann ich als Mann genauso gut toxisch weiblich agieren. Und ich kann als Frau, wenn ich irgendeine Machtposition habe, die jetzt tendenziell über Jahrhunderte von Männern eingenommen wurde, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich tendenziell toxisch männlich agiere. Also nicht auf das biologische Geschlecht, dann nicht davon ausgehend.
Ja, das finde ich total interessant, weil ich finde, das sieht man auch zum Beispiel eben, wenn Frauen in Machtpositionen sind, also mir fallen jetzt halt, so weiß ich nicht, TheaterintendantInnen ein oder so. Und das ist so interessant, weil auch ich natürlich als Erstes denke, ja geil, endlich war eine Frau in der Position, das muss ja gut sein. Und teilweise, also natürlich ist es nicht dasselbe, aber dann ist eigentlich genau wie du sagst, dass man dann manchmal sieht, aber das ist in so einem System und um so eine Macht zu erreichen und zu halten, weil es ja eben keine Augenhöhe gibt oder jemals gelehrt oder gelernt wurde, hat man dann manchmal das Gefühl, ja, das ist genau das Gleiche in Grün. Das ist dann eigentlich auch egal. Und das ist ja, also, und damit, das ist jetzt kein Statement für oder gegen Frauenquoten, aber das finde ich total interessant, genau wie du das benannt hast, dass es eigentlich auch so voll auf den Kontext dann drauf ankommt, welche Methode da sozusagen eingesetzt wird oder welche Toxizität, ist das ein Wort?
Ja.
Okay, gut.
Ja. Danke. Wie wirkt sich denn toxische Weiblichkeit auf eure eigenen Beziehungen aus, egal ob jetzt freundschaftlicher, kollegialer oder auch romantischer Natur?
Ich glaube, das, was du beschrieben hast mit dem, ich versuche herauszufinden, was das Gegenüber will und dass das Erste ist. Also zum Glück natürlich nicht immer, ich arbeite da natürlich auch dran. Aber das ist so schon diese Prägung oder Erziehung oder wie auch immer man das nennen möchte. Bei mir, ich auf jeden Fall oft beobachte, dass ich tendenziell dazu neige, erstmal sozusagen die Außentemperatur zu checken und mich darauf zu beziehen und nicht zu gucken, aber was will ich denn? Und eben, dass es mir auch generell schwerfällt, weiß nicht, Nein zu sagen, zu verhandeln, eben, dass ich Angst habe, dass man mich nicht mag, dass ich, dass mich das, denke ich mal, eben anders beschäftigt und mein Handeln anders bestimmt, als wie das jetzt bei einem männlichen Kollegen so ist. Ich glaube, das ist ja in uns allen irgendwie so ziemlich tief drin.
Würde ich dir, glaube ich, nur zustimmen. Also ich habe das im Buch, wenn man sich die Prägungen anschaut und guckt, aus welchen Jahrhunderten wir kommen, wo eben Frauen nicht erben durften, keinen Besitz haben durften, kein Auto fahren durften, keine Arbeit nachgehen durften ohne die Erlaubnis des Ehemannes und so weiter, war eigentlich über Jahrhunderte oder Jahrtausende es jetzt für Frauen total wichtig, sozial fähig zu sein. Also das war eigentlich die einzige Form, irgendeiner Machtposition mit aufzusteigen, ist gut verheiratbar zu sein. Und dafür brauchst du enorme soziale Kompetenzen. Und ich glaube, die sehen wir eben bis heute in dieser Form von Einstimmungsthematik und Verschmelzungsthematik, dass ich gucke, wie kann ich mich wunderbar hier einstimmen auf den Raum, auf die Leute. Und das ist ja auch, also wenn wir uns den Begriff oder diesen Vorwurf von alter weißer Mann anschauen, dann steckt da drin ja diese Irritation darüber, dass dieser Mann, dass es ihm scheinbar egal ist, dass er jemand anderen gerade unangenehm ist oder irritiert und dass er dafür kein Bewusstsein hat. Und das irritiert uns so sehr, dass wir einen Begriff dafür gefunden haben. Und das liegt, und ich glaube, es irritiert uns, weil wir das anders machen, weil wir tendenziell mit so einer Einstimmungsthematik mitkommen und total wichtig finden, wie sich alle hier im Raum fühlen, dass alle sich wohlfühlen, dass man niemanden auf die Füße tritt und so weiter. Und das ist ja auch nicht nur schlecht, das hat ja total viele Vorteile.
Ja, es ist einfach soziale Kompetenz
total,
auch, ne?
Total wichtig.
Empathie.
Ja.
Ja.
Genau, also deswegen ist auch, also Männer sind in dem Sinne ja auch keine Gewinner in diesem System. 97% der Gefängnisinsassen in Deutschland sind Männer und Männer sterben 5 Jahre früher als Frauen. Also, deswegen, ich glaube nicht an dieses Märchen, dass Frauen da die größeren Opfer sind in der Hinsicht, sondern dass wir alle kollektiv leiden unter diesen Geschlechterrollen, die so mitgegeben werden. Ja.
Das ist, ich würde sagen, ein schönes Schlusswort wollte ich sagen, aber schön ist es natürlich nicht. Ne? Aber ich glaube, das ist für unseren offiziellen Teil hier oben auf der Bühne ein Schlusswort, weil wir könnten hier noch stundenlang weiter drüber reden, glaube ich. Ne? Das sind ja Themen, die erschöpfen sich so schnell einfach nicht. Aber da haben wir schon auch schon unserem Techniker gesagt bekommen, er muss die letzte Bahn erwischen heute, deswegen wollen wir ihm den Gefallen tun. Ich hatte am Anfang gesagt, wie gesagt, ganz vieles ist nicht angesprochen worden, nur kurz angesprochen worden. Deswegen würde ich gerne die Möglichkeit noch nutzen, vielleicht auch einfach die Frage an euch ins Publikum zu stellen. Gibt es denn gerade von eurer Seite noch das ein oder andere Dringende, was ihr gerne klären würdet? Dann können wir das jetzt sehr, sehr gerne tun. Es sieht nicht so aus. War keine Meldung, ne? Ja, das ist immer diese awkward silence. Ne? Eine zweite Möglichkeit wäre natürlich, ich habe den Büchertisch da hinten schon erwähnt, deckt euch ein für euch, aber auch, wir haben alle diese Cousins oder Schwäger oder Onkel, die das durchaus lesen sollten und müssten, dann gibt es die Möglichkeit, da auch noch im Gespräch, wenn ihr zum Signieren da sitzt, es ist ja auch immer so eine komische Bühnen- und Publikumssituation. Ne? Also.
Das sieht wunderbar passiv-aggressiv aus unterm Weihnachtsbaum.
Ja, eine Message. Ja.
Dann würde ich tatsächlich sagen, Esther, Sophia, vielen, vielen Dank, dass ihr kurz vor Weihnachten hierher gekommen seid für diesen sehr, sehr spannenden und sehr, sehr aufschlussreichen und wirklich für mich auch sehr zum Nachdenken anregenden Abend. Danke euch allen fürs Kommen auch. Es ist ein Freitagabend, es ist kurz vor Weihnachten, das wissen wir sehr zu schätzen, aber das zeigt eben wirklich, an diesen Dingen müssen wir dranbleiben. Und es ist auch sehr schön zu sehen, dass Männer im Publikum sitzen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen an der Stelle.
Viele sogar. Ne?
Ja, in der Tat, wirklich. Vielen Dank euch. Und noch einen schönen Abend.
Dankeschön.
Vielen Dank auch für die Einladung und für die tolle Moderation.
Ja, danke, Björn.